Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer 1 in Österreich, der Bluthochdruck wiederum eine der Hauptursachen hierfür. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass ein Blutdruck von 120 zu 80 schon als erhöht gilt, was nicht heißt, dass man ihn schon therapieren muss oder dass man am Bluthochdruck erkrankt ist, aber das heißt einfach, bei diesen Menschen sollte man genauer hinschauen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die die Fragen stellt. Man macht etwas von ganzem Herzen. Man kann manchmal so richtig herzhaft lachen. Man nimmt sich etwas zu Herzen. Man spürt das Herz bis zum Hals klopfen und vielleicht findet man jemanden, der das Herzblatt für einen ist. Man merkt, das Herz, das ist ganz oft Ausdruck von Emotionen, von Liebe. Das Herz ist aber vor allem auch Ausdruck unserer Gesundheit. Und jetzt haben wir 25 Folgen lang warten müssen auf dieses Megathema. Heute gehen wir es an. In Folge 26 reden wir über die Herzgesundheit. Und da klären wir mal auch Begrifflichkeiten rund ums Herz. Wir sprechen über das Thema Herzschwäche und natürlich auch Herzinfarkt und über eine ja immer größer werdende Volkskrankheit, nämlich das Vorhofflimmern. Ihr merkt, wir haben viel vor. Ein großes Themenspektrum, das wir hier abhandeln wollen. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, der wird jetzt dann mit Fragen bombardiert. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist Kardiologe und leitender Oberarzt für Innere Medizin im Klinikum Kirchdorf. Herzlich willkommen, Dr. Jakob Ebner.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Herz klopft auch bis zum Hals. Ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten, die heute gestellt werden.
Bestimmt. Jetzt fange ich gleich mal mit, apropos Herzklopfen, mit einer total unmedizinischen Frage an. Wann ist Ihnen denn zuletzt so richtig das Herz aufgegangen?
Eigentlich gestern, als ich in den Nachtdienst gefahren bin und die Kremsmauer im Sonnenlicht erstrahlt hat. Die kleinen Dinge reichen oft schon, dass einem das Herz aufgeht.
Und das zeigt ja, das Herz ist ja nicht nur in unserem Sprachgebrauch total integriert, das fällt uns meistens gar nicht auf. Und dass unser Herz so tagtäglich schlägt, fällt uns auch oft gar nicht so richtig auf. Eben dann, wenn man es mal so ein bisschen eben klopfen spürt und fast hört sogar, dann merkt man es. Oder eben, wenn man mal richtig schnauft, wenn man ein bisschen länger gelaufen ist zum Beispiel, dann merkt man unser Herzchen eher. Sonst ist es so der stille Begleiter fast ein bisschen jeden Tag. Und gleichzeitig ist es so entscheidend für unsere Gesundheit. Jetzt machen wir mal so einen Grundabriss, ja, rund ums Thema Herzgesundheit. Was sagt denn eigentlich über unser Herz aus, dass es gesund ist? Auf welche Werte schauen Sie da, wenn Sie jemanden untersuchen und sagen, okay, jetzt schauen wir der Herzzahl einmal an. Was sind die Werte, die für Sie entscheidend sind? Welche Untersuchungen führen Sie da durch?
Ja, zuerst schaue ich schon einmal, wie die Patientin, der Patient in die Ordination oder in die Ambulanz hereinkommt und schaue einfach einmal, wie bewegt sich die Patientin oder der Patient. Ist er vielleicht schon außer Atem beim Hereinkommen? Da kann man schon einmal sehr viel ablesen. Dann schaue ich natürlich, wenn die Patientinnen und Patienten einen Blutdruckpass mitbringen oder irgendwelche anderen Aufzeichnungen, zum Beispiel Cholesterinwerte mitbringen oder wir im Labor welche erhoben haben, sagt das einfach aus, wie groß ist vielleicht das Risiko, der Patientin, des Patienten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Und ganz wichtig ist einfach dann das weiterführende Anamnesegespräch für mich, wo ich schauen kann, wie ist das familiäre Risiko, was arbeitet die Patientin, der Patient, hat der Nachtdienste, Nachtschichten. Das sind alles wichtige Dinge, die das individuelle Risiko beeinflussen können. Auch Begleiterkrankungen sind wichtig. Und natürlich, wenn es dann wirklich ums eingemachte Herzuntersuchen geht, dann schaut man als Kardiologe einerseits auf das EKG, und andererseits ist die Herzultraschalluntersuchung einfach eine sehr gute Untersuchung, um schnell einen Eindruck über die Herzgesundheit der Patienten und Patientinnen zu bekommen.
Wie schaut so eine klassische Untersuchung aus, wenn jemand zu Ihnen kommt? Man hängt das EKG an, man macht vielleicht eben ein Belastungs-EKG, das hört man auch immer wieder. Was sind so die Dinge, die Sie tun?
Ja, es hängt tatsächlich von den Beschwerden der Patienten ab. Wir haben kurz vor dem Interview gesprochen, das Fachgebiet ist sehr breit und es geht von Rhythmusstörungen bis hin zu Belastungsluftnot, die oft ein Symptom ist, Herzklopfen, Herzstolpern oder auch Herzklappenproblemen. Also es hängt tatsächlich ab davon, was man wissen will, welche Untersuchungen man veranlasst. Das Belastungs-EKG ist natürlich eine gute Untersuchung, um Herzrhythmusstörungen bei Belastung festzustellen, um die Belastbarkeit der Patientinnen und Patienten zu evaluieren, zu schauen, sind sie wirklich belastungseingeschränkt oder empfinden sie es nur so. Und auch der Blutdruck unter Belastung kann sehr gut beurteilt werden beim Belastungs-EKG.
Jetzt sagt auch das Blut natürlich sehr viel aus über meine Herzgesundheit. Was werden denn so Blutwerte, auf die Sie schauen? Man sagt, man hört ja immer, Cholesterin ist das eine und so weiter. Also was sind so die Blutwerte, die mir auch Rückschlüsse geben auf meine Herzgesundheit?
Es gibt einerseits die generellen Blutwerte, die auch im Rahmen der gesunden Untersuchung von den Hausärztinnen und Hausärzten erhoben werden. Das ist ein großes Blutbild. Das ist eben der Cholesterinstatus mit dem guten und dem schlechten Cholesterin. Und vor allem ist auch der Langzeitzucker oder auch die nüchtern Blutzuckermessung entscheidend, da einfach die Diabeteserkrankung, die Zuckererkrankung ein sehr wesentlicher Treiber für das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko ist. Es gibt dann auch spezifischere Werte, wo man sich einzelne Probleme im Herzen näher anschaut. Die würden zum Beispiel eine Herzschwäche anzeigen können oder auch Probleme mit der Herzdurchblutung. Diese Werte werden dann auch zur Diagnostik beim Verdacht auf akuten Herzinfarkt eingesetzt.
Mhm. Welche Werte wären das so konkret?
Das wäre zum Beispiel der Troponinwert, der ist vielleicht der einen oder dem anderen Hörer ein Begriff, Hörerin oder Hörer, oder auch der NT-proBNP-Wert, der also als Surrogatparameter für eine Herzschwäche gilt, beziehungsweise diese ausschließen lässt, wenn er negativ ist im Wesentlichen.
Kann ich diese Schwächen, diese Probleme erst dann feststellen, wenn sie schon da sind? Oder kann ich in der Vorsorge da schon etwas erreichen, auch mit eben speziellen Bluttests zum Beispiel?
Vorsorge ist generell ganz ein großes Thema und ich bin ein großer Fan davon, weil nicht nur in der Herz-Kreislauf-Medizin, sondern generell in der Medizin wir oft einfach einen Schritt zu spät sind und dann einen Schaden reparieren müssen, der schon entstanden ist. Und es wäre nach meiner Auffassung wesentlich schlauer, einen Schritt früher anzusetzen und die Entstehung von Erkrankungen zu verhindern. Und Vorsorge erlaubt eben das sehr frühzeitige Erkennen von Erkrankungen und deswegen kann man sie natürlich auch schneller und effektiver therapieren.
Und das wäre eben mit so Tests möglich?
Ja, nicht ausschließlich das Blut praktisch, das angeschaut wird, aber so eine generelle ordentliche Durchuntersuchung. Egal jetzt, ob es die Darmspiegelung ist, die Mammographie, die augenärztliche Vorsorge. Gesundheit ist nichts, was selbstverständlich ist. Man muss einfach was dafür tun. Und als Kardiologe bin ich natürlich stets um die Herz-Kreislauf-Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten bemüht.
Da gehört dann zur Vorsorge natürlich auch Bewegung dazu. Jetzt darf ich verraten, der Herr Doktor ist zu uns nicht mit dem Lift heraufgefahren, sondern einmal die Stiegen zu Fuß gegangen. Das war für mich schon mein erstes Zeichen. Er schaut auf seine eigene Herzgesundheit auch.
Ja, hauptsächlich deswegen, weil ich den Lift nicht gefunden habe. Ich habe schon gesagt, ich bin sehr müde vom Nachtdienst. Aber es ist richtig, immer die Treppe nehmen, immer in Bewegung bleiben. Also Bewegung ist Medikament Nummer eins. Meine Mutter war Sportlehrerin unter anderem und vielleicht bin ich deswegen da ein bisschen gebiased, was die Bewegung angeht. Aber es ist auf alle Fälle mein Lieblingsmedikament und ganz ohne Nebenwirkungen.
Und Ernährung gehört wahrscheinlich auch dazu.
Ernährung ist ein wesentliches Problem in der österreichischen, nicht nur in der österreichischen, in der westlichen Gesellschaft an und für sich. Also diese Fast Food, das schnelle Essen, das ungesunde und verarbeitete Essen ist natürlich ein Riesenthema. Und deswegen berate ich einerseits meine Patientinnen und Patienten selbst immer dahingehend. Und wenn erforderlich, schicke ich die Patienten dann zu der Berufsgruppe, die das am besten können. Und sie dürfen dann auch einmal zur Diätologin oder zum Diätologen gehen. Also die Ernährung ist ein Schlüsselfaktor.
Was wäre Ihr Nummer-1-Tipp, wenn ich Sie fragen würde, was ist der Nummer-1-Tipp für eine gute Ernährung?
Ich würde sagen, bunt essen, weniger essen, langsam essen.
Können wir uns gleich irgendwie alle auf die Liste schreiben. Das ist alles nämlich relativ leicht umzusetzen. Das ist ja das Schöne auch manchmal an Vorsorge, dass es gar nicht so schwierig wäre.
Ja, keep it simple. Gilt nicht nur in der Kardiologie.
Wunderbar. Klären wir noch ein paar so Begrifflichkeiten. Also es gibt Stents, es gibt Bypässe, es gibt Defibrillator. Was sind denn so da die, sagen wir, wesentlichen Begrifflichkeiten, wie man Patienten hilft, damit wir die Unterschiede mal geklärt haben?
Okay, also eine sehr häufige Erkrankung in der Kardiologie ist also die koronare Herzerkrankung. Das bedeutet, dass Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, verkalkt sind, von Atherosklerose, von Cholesterinablagerungen befallen sind und der Blutfluss zum Herzmuskel dann gestört ist. Wenn es dann erforderlich ist und das wird entweder mittels CT, Stress-MRT oder auch mittels Herzkatheter festgestellt, dann kann es notwendig sein, dass ein Stent implantiert wird und dabei handelt es sich wiederum um einen Metallgitter, das mit einem Medikament beschichtet ist und mit einem Ballon aufgedehnt wird, sodass der Blutfluss zum Herzmuskel wieder gewährleistet ist. Wenn die Verkalkung am Herz, in den Herzgefäßen sehr stark ausgeprägt ist, kann auch einmal eine Herz Bypass-Operation erforderlich werden. Darunter versteht man dann, dass vom Herzchirurgen, von der Herzchirurgin ein Umgehungskreislauf mit einem anderen Gefäß rund um die Engstelle genäht wird.
Also eine Umleitung sozusagen.
Eine Umleitung, genau.
Was ist ein DeFi?
Ein DeFi ist ein Gerät, das den Patientinnen und Patienten unter die Haut eingepflanzt wird und im Wesentlichen vor lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen schützen soll. Man kann es sich vorstellen wie einen eingebauten Notarzt, da einfach bei fortgeschrittener Herzerkrankung unter gewissen Umständen das Risiko sehr hoch ist, dass es zu auch tödlichen Rhythmusstörungen wie einer Kammertachykardie oder Kammerflimmern kommt. Und dieser DeFi erkennt die Rhythmusstörung und therapiert sie sehr effizient.
Jetzt wissen wir, dass das erste Thema, wo ganz viele mit dem Herzen auch in Kontakt kommen, ist der klassische Bluthochdruck. Und jetzt heißt es ja auch, der Bluthochdruck ist sowas wie der lautlose Mörder, also so dieser Silent Killer. Wenn man auf den nicht schaut, dann kriegt man vielleicht irgendwann ein Problem. Ab wann hat man denn tatsächlich Bluthochdruck? Wie misst man denn da richtig und auf welche Werte muss ich da besonders schauen?
Ja, Silent Killer klingt fast nach True Crime Podcast. Wir sind aber ein Gesundheitsformat und deswegen kommen wir gleich wieder auf den Blutdruck zurück. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer 1 in Österreich. Der Bluthochdruck wiederum eine der Hauptursachen hierfür. Und wie Sie schon gesagt haben, man spürt ihn nicht, der ist aber trotzdem da. Und beschleunigt vor allem diesen Prozess der Gefäßverkalkung, den ich bei den Herzgefäßen schon erwähnt habe, sehr rasch. Das bedeutet, es ist essentiell, auf Bluthochdruck zu screenen, den Blutdruck regelmäßig zu messen. Und fast jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat zu Hause einen Blutdruckmesser, da traue ich mich wetten. Entweder den von der Oma oder vom Opa mal ausprobieren oder einfach in die Apotheke gehen und sich einen kaufen. Die kosten nicht die Welt. Und wenn man eine Bluthochdruckerkrankung dann erkennt und rechtzeitig therapiert, ist das keine große Sache. Wir müssen aber da schon unsere Hausaufgaben noch machen. In Österreich ist es so, dass nur jeder zweite Bluthochdruckpatient, jede zweite Patientin im Zielbereich ankommt, was den Blutdruck angeht. Wie man richtig misst, das ist vielleicht eine der wichtigsten Dinge, die wir heute besprechen. Man sollte sich zu einem Tisch setzen, im Idealfall einmal zur Ruhe kommen, nicht gleich von draußen von der Arbeit reinlaufen und sofort messen. Einige Minuten warten, man sollte im Idealfall allein im Raum sein. Oft ist es so, dass die Partnerin, der Partner daneben ist und dann schon schaut, na, wie ist heute der Wert? Müssen wir gleich wieder ins Spital?
Dann geht er gleich nach oben.
Dann geht er gleich nach oben, richtig. Und schon ist die Patientin, der Patient wieder bei uns. Das heißt, ruhig hinsetzen, zur Ruhe kommen und dann einfach die Manschette ungefähr auf Herzhöhe anlegen. Es sind schon Oberarm-Blutdruckmesser empfehlenswert, die beim Handgelenk funktionieren grundsätzlich auch, aber die Messung am Oberarm, der schenke ich eigentlich mehr Vertrauen. Und dann schaut man einfach, wie die Werte sind. Es wird sogar empfohlen, dreimal zu messen und dann den Mittelwert der letzten beiden Messungen zu notieren. Und das Ganze in der Früh und am Abend, wenn man an Bluthochdruck leidet. Zum Screening und einfach einmal zum Messen selbst muss man es jetzt nicht so genau nehmen und tagtäglich mitschreiben. Aber ab und zu schauen ist sicherlich kein Fehler. Es gibt auch noch die Möglichkeit der Langzeitblutdruckmessung, wo man dann vom Spital oder vom Internisten eine Blutdruckmessung über 24 Stunden angelegt bekommt und dann genau auch weiß, wie sich nächtlich der Blutdruck verhält.
Was ist denn der optimale Blutdruckwert und ab wann ist es nicht mehr gesund?
Das ist hochinteressant, weil vor circa 2 Wochen die neuen europäischen Blutdruckleitlinien herausgekommen sind und die Grenzwerte gehen immer weiter nach unten. Und das ist nichts, wie die Patientinnen und Patienten mir oft berichten, was von der Pharmaindustrie getrieben wird, sondern man weiß einfach, ab diesem und diesem Blutdruck ist das Risiko wesentlich erhöht und deswegen will man ein Bewusstsein schaffen, man will eine Awareness schaffen für die Bluthochdruckerkrankung. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ein Blutdruck von 120 zu 80 schon als erhöht gilt. Was nicht heißt, dass man ihn schon therapieren muss oder dass man an Bluthochdruck erkrankt ist. Aber das heißt einfach, bei diesen Menschen sollte man genauer hinschauen. Und ab 140 zu 90 mm Hg Blutdruck würde man dann schon von einer manifesten Blutdruckerkrankung sprechen und die dann auch therapieren. Das muss aber nicht immer gleich das Medikament sein. Wie gesagt, unpopulär, aber bei mir sehr beliebt ist einfach Bewegung und Sport als Medikament.
Genau. Muss ich dann diesen hohen Blutdruck wirklich so über den ganzen Tag verteilt haben oder gibt es halt, sagen wir, in der Früh geht's noch, aber er wird halt im Laufe des Tages höher. Ab wann ist es dann, wie regelmäßig hoch muss er denn sein?
Es wird eigentlich der Mittelwert von den Heimmessungen herangezogen. Das heißt, ich bitte meine Patientinnen und Patienten immer, ein Blutdrucktagebuch mitzubringen. Dann schauen wir uns das Mittel an und ich rechne das auch meistens. Und wenn dieser Mittelwert dann über 135 zu 85 liegt, dann ist es eigentlich schon nicht mehr normal. Mhm. Ist okay. Sehr streng, aber die Leitlinien sind so.
Ja, und wir sind ja da, damit wir möglichst lange da sind, hoffentlich. Und dann ist es auch ganz gut, wenn ich eben da rechtzeitig drauf schaue und eben vorsorge und eben richtig messe. Also das finde ich ja ganz wichtig, dass man sich dann nicht eben so schnell, oh, jetzt fühle mich nicht so gut, hetze hin und messe, und dann wundert man sich, dass er vielleicht ein bisschen zu hoch ist.
Genau, und nicht nur lange da sein, sondern vor allem auch gesund und in guter Lebensqualität lange da sein. Das ist eigentlich ein wichtiges Ziel in der Therapie meiner Patientinnen und Patienten.
Das ist das große Ziel. Jetzt habe ich natürlich, wir hoffen natürlich und wünschen alle, dass sie gut vorsorgen und dass es nicht irgendwann einmal zu einer Herzschwäche oder eben auch zu einem Herzinfarkt kommt. Aber reden wir mal drüber. Herzschwäche, wie viele Leute betrifft das überhaupt und was bedeutet überhaupt Herzschwäche?
Herzschwäche bedeutet, dass der Herzmuskel praktisch seine Pumpfunktion nicht mehr richtig wahrnimmt und die Sauerstoffversorgung im Körper nicht adäquat hergestellt werden kann. Und dadurch kommt es dann unter Umständen auch zu Wasseransammlungen oder zu einer Erhöhung des Blutdrucks in der Lunge, was wiederum Luftnot verursacht bei den Patientinnen und Patienten. Also geschwollene Beine, Luftnot bei Belastung, man kann nicht flach liegen, man muss sich aufsetzen, um gut Luft zu bekommen. Das wären eigentlich so die Symptome, die Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche beschreiben. In den letzten Jahren hat sich auch eine zweite Form der Herzschwäche herausgestellt, wo praktisch nicht nur die Pumpfunktion der linken Herzkammer an sich schlecht ist, sondern wo die Pumpfunktion gut ist, aber der Herzmuskel einfach so steif ist, dass sich das Herz nicht gut mit Blut füllen kann. Das kann man sich vorstellen wie einen Luftballon, wo man hineinblasst und er geht nicht auf. Und das ist also eine andere Form der Herzschwäche, die aber auch ähnliche Symptome verursachen kann.
Ist Herzschwäche etwas, das entsteht, oder bin ich da oft genetisch auch vorbelastet?
Es gibt sehr wohl genetische Belastungsfaktoren, die unweigerlich zu einer Herzerkrankung führen. Manchmal müssen, meistens nur können, weil nicht jedes Gen automatisch dann auch eine Erkrankung bedingt. Und von dem abgesehen gibt es einfach auch andere Faktoren, die weitergegeben werden. Der Gesundheitsstil der Eltern wird zu einem großen Teil auch an die Nachkommen weitergegeben. Wenn die Eltern rauchen, ist das Risiko auch größer, dass die Kinder rauchen. Das Gleiche gilt für Ernährung, für die Bewegungsgewohnheiten und so weiter. Also ja, es gibt eine gewisse vererbbare Gesundheitskomponente vom Thema Herzschwäche.
Wie kann man so eine Herzschwäche dann in den Griff bekommen?
Wir haben Gott sei Dank sehr gute Therapien mittlerweile. Es wird extrem viel Forschung in diesem Bereich unternommen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man dann gut und engmaschig in Nachsorge und Nachkontrolle ist. Beim Internisten, bei der Internistin oder beim Kardiologen oder bei der Kardiologin. Die Dosierungen müssen passen. Das Blut muss regelmäßig kontrolliert werden. Es gehören regelmäßig Herz-Ultraschalluntersuchungen gemacht. Und mit den Medikamenten und unter Umständen sogar auch mit Herzschrittmachertherapien kann man dann diese Herzschwäche schon zu einem großen Teil gut in den Griff bekommen. Natürlich schreitet sie fort, wie die meisten Erkrankungen auch. Aber auch dann gibt es noch Lösungen von der Herztransplantation, wenn sie ausgeprägt ist, bis hin zum Kunstherz.
Wow, also da sind wir auch technologisch, sage ich mal, in der Forschung auch schon sehr weit, eben ein echtes Kunstherz einpflanzen zu können, nenne ich das jetzt einmal so.
Kunstherz ist relativ, also es ist teilweise eingepflanzt. Die Pumpe ist am Herzen in einen Parallelkreislauf geschaltet. Der Akku und die Batterie wird praktisch noch außerhalb des Körpers mitgetragen. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass irgendwann es so weit kommen wird, dass das Kunstherz komplett implantiert werden kann, was natürlich auch mit Akku und Akkutechnologie dann zu tun hat. Und auch die Frage sich stellt, wer lädt das auf und wie und was.
Also da ist die Forschung natürlich gefragt und da tut sich sehr, sehr viel.
Absolut.
Und das ist auch gut so. Jetzt passiert das, was wir niemandem wünschen, aber man hört es auch natürlich immer wieder und es passiert auch zunehmend jüngeren Menschen, und das ist das Thema Herzinfarkt. Was passiert denn überhaupt genau bei einem Herzinfarkt?
Also ich habe zuerst schon kurz beschrieben, dass es bei hohen Cholesterinwerten zu Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen kommen kann. Das sind jene Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen. Wenn dann so eine Ablagerung plötzlich aufreißt und mit dem Blutplättchen in Kontakt kommt, kann es zu einem plötzlichen Verschluss des Gefäßes kommen, und in dieser Situation tritt dann ein Herzinfarkt auf und der Herzmuskel wird plötzlich teilweise nicht mehr mit Sauerstoff versorgt.
Jetzt, um noch einen praktischen Tipp geben zu können, was tue ich denn jetzt, wenn ich das miterlebe, dass jemand einen Herzinfarkt habe? Wie kann ich denn ganz schnell gut helfen? Vielleicht ist das nur ein guter Hinweis auch.
Der erste wichtige Hinweis ist immer mal den Notruf abzusetzen, damit die professionelle Rettungskette in Gang kommt. Der zweite wichtige Hinweis ist, Ruhe bewahren, die Patientinnen und Patienten beruhigen. Das ist natürlich etwas sehr Dramatisches, wobei nicht alle Patientinnen und Patienten das gleich wahrnehmen. Also gerade Frauen und Männer haben da sehr unterschiedliche Symptome. Männer haben klassischerweise links im Brustkorb einen sehr starken Druck, als würde ein Elefant oben sitzen. Die Schmerzen können ausstrahlen in den linken Arm, ins Kiefer hinauf vielleicht. Und Frauen haben oft sehr unspezifische Beschwerden. Das können Oberbauchbeschwerden sein, Rückenschmerzen, Übelkeit. Das heißt, zuerst ist es einmal wichtig, das zu erkennen. Und auch da benötigt es manchmal wirklich dann schon die Profis im Krankenhaus. Aber wenn ich das Gefühl habe, es geht meinen Angehörigen nicht gut oder auch einem Passanten nicht gut, wo ich dazukomme, bitte einfach die Rettung anrufen.
Wie schaut dann das weitere Vorgehen im Krankenhaus aus? Es gibt einen Herzinfarkt, die Rettung kommt, bringt diesen Patienten, die Patientin zu Ihnen. Was machen Sie dann?
Grundsätzlich ist es geplant, dass Patientinnen und Patienten mit Herzinfarkt vom Notarztdienst direkt in ein Schwerpunktspital gebracht werden. Sprich, die werden nach Linz oder nach Wels gebracht im Normalfall, wenn der Infarkt schon vom Notarzt, von der Notärztin diagnostiziert wird. Deswegen haben wir in Kirchdorf jetzt nicht so oft damit zu tun. Es kommt aber natürlich sehr wohl vor, dass Patienten von zu Hause direkt zu uns ins Krankenhaus kommen und wir dann die Erstdiagnose stellen und dann werden die Patientinnen und Patienten in ein Schwerpunktspital weitergeschickt, wo eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt wird und das Infarktareal mit einem Stent also wieder eröffnet wird.
Jetzt habe ich schon gesagt, es betrifft auch immer mehr jüngere Männer und Frauen auch. Also man denkt immer, das Herzinfarkt ist so ein klassisches, ohne despektierlich sein zu wollen, aber so eine alte Männerkrankheit. Aber ich glaube, das stimmt nicht mehr, oder?
Leider nein, weil wie gesagt, der ungesunde Lebensstil, die ungesunde Ernährungsweise, das Übergewicht, die Rauchkultur, die bei uns trotzdem immer noch sehr stark verankert ist, das führt oft auch in Verbindung mit anderen genetischen Faktoren oder einem erhöhten Cholesterinspiegel dazu, dass auch junge Patientinnen und Patienten Infarkte haben können.
Gut, also das war das Thema des Herzinfarktes und ich habe es in der Einleitung schon gesagt, es gibt ein Thema, das wirklich zur Volkskrankheit wird oder schon auf dem Weg dorthin ist und das ist das Vorhofflimmern. Hört man auch irgendwie im Umkreis immer öfter. Vielleicht erklären Sie uns mal kurz, was ist denn überhaupt Vorhofflimmern?
Vorhofflimmern kann man sich vorstellen wie ein elektrisches Gewitter in der Vorkammer des Herzens. Also das Herz hat ja zwei Vorkammern und zwei Hauptkammern und üblicherweise ist die elektrische Erregung, die auch eine Herzpumpaktion praktisch verursacht, sehr streng geregelt und läuft sehr geordnet ab. Beim Vorhofflimmern kommt es zu einer völligen Desorganisation der elektrischen Aktivität in der Vorkammer und das bewirkt eben, dass die Vorkammer nicht mehr gut pumpen kann. Was wiederum das Risiko birgt, dass ein Blutgerinnsel in der Vorkammer des Herzens entsteht. Und deswegen müssen viele Patientinnen und Patienten, nicht alle, eine Blutverdünnung einnehmen, um keinen Schlaganfall zu bekommen.
Genau, weil das wird quasi ein Indiz, dass man eben irgendwann mal auch einen Schlaganfall haben könnte. Muss aber nicht sein.
Muss nicht sein, Gott sei Dank, aber jeder vierte Schlaganfall wird durch Vorhofflimmern verursacht. Und nachdem Schlaganfälle zwar therapiert werden können, aber oft auch spät erkannt werden, gerade wenn sie in der Nacht auftreten, ist es extrem wichtig, alle Risikofaktoren hierfür vorher auszuschalten und rechtzeitig zu erkennen.
Und jetzt haben wir im Vorgespräch ja schon gesagt, es wird wirklich zur Volkskrankheit. Wie viele Leute betrifft das?
Also es gibt jetzt neue Zahlen, wonach 2060 einer von drei Menschen, die in der Europäischen Union leben, an Vorhofflimmern leiden wird. Und das ist sehr viel.
Wow.
Derzeit ist es noch einer von fünf in etwa über die Lebenszeit. Mhm. Über die Lebenszeit, wohlgemerkt nicht gleichzeitig.
Ist es eine Alterserscheinung?
Es ist mit Sicherheit eine Alterserscheinung. Es gibt auch hier wieder genetische Faktoren und es ist vor allem auch wieder eine Lifestyle-Erkrankung. Es ist eine Erkrankung des westlichen Lebensstils, der hyperkalorischen Ernährung, des Bewegungsmangels, wobei das hier ein schlechtes Beispiel ist, weil auch Ausdauersportler zu Vorhofflimmern neigen. Aber grundsätzlich ist es auch eine Erkrankung, die mit Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und so weiter einhergeht.
Mhm. Was kann ich denn tun, wenn ich Vorhofflimmern habe? Eben natürlich eine Diagnose stellen. Wie oft muss ich das feststellen? Wie oft hat man das dann?
Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn man einmal Vorhofflimmern hat, grundsätzlich hat man es auch lebenslang. Es gibt aber Patientinnen und Patienten, wo es einmal in 5 Jahren kommt. Es gibt Patientinnen und Patienten, wo es jede Woche kommt. Und auch hier wieder die gute Nachricht, es gibt sehr gute Therapien. Oft ist es notwendig, das Herz neu zu starten, wie man im Volksmund oft sagt. Da wird dann in einer Kurznarkose mit einem Stromstoß das Herz wieder in den richtigen Rhythmus gesetzt, im Krankenhaus. Und andererseits haben wir auch längerfristig gute Therapien, wie die Verödung von Vorhofflimmern mit Kathetereingriffen.
Mhm. Ab wann ist es empfehlenswert, so etwas zu machen?
Das muss man in jedem Fall sehr individuell entscheiden. Und ich bespreche es auch mit meinen Patientinnen und Patienten sehr genau, weil natürlich einerseits haben wir begrenzte Kapazitäten für die Eingriffe, das heißt, wir können das nicht allen anbieten. Und andererseits birgt ein Eingriff natürlich auch Risiken. sodass wir das immer genau abwägen müssen, ob Nutzen oder Risiko überwiegt. Aber wenn Patienten generell sehr stark symptomatisch sind und das Voraufflimmern stark spüren, sollte man diesen Eingriff auf alle Fälle machen lassen und sich an einer Rhythmusambulanz vorstellen oder zuerst natürlich beim niedergelassenen Kardiologen oder bei der Kardiologin.
Jetzt haben Sie kurz die Symptome angesprochen. Welche Symptome wären denn, wie merke ich es denn eigentlich, dass ich Vorhofflimmern habe?
Ja, also manche Patienten merken nur einen plötzlichen Leistungsknick, der relativ unvermittelt kommt, weil das Vorhofflimmern praktisch von einer Sekunde auf die nächste losgeht.
Also das heißt, dass ich plötzlich schnaufen muss oder müde bin?
Genau,
oder?
Der Berg kann nicht mehr gegangen werden, zur Kirche rauf zum Beispiel, war ein Beispiel von letzter Woche. Das merkt man einfach. Was die Patientinnen und Patienten oft merken, ist einfach Herzklopfen, wenn das Herz unrhythmisch gegen die Brustwand auch schlägt und vor allem auch, am häufigsten wird es auffällig, weil der Blutdruckmesser dieses kleine Herzsymbol anzeigt, wo es dann blinkt und wo eine Rhythmusstörung verursacht wird. Wobei das nicht immer Vorhofflimmern sein muss. Es könnten auch andere Extraschläge zum Beispiel sein, die den Blutdruckmesser veranlassen, dass das Herz blinkt.
Das kenne ich auch. Also das habe ich auch schon erlebt. Also plötzlich leuchtet dieses eben Herzchen auf und man denkt sich, um Gottes Willen, jetzt habe ich eine Rhythmusstörung. Was mache ich denn jetzt eigentlich?
Genau. Was macht man dann? Zunächst wird einmal empfohlen, die Gesundheitshotline 1450 anzurufen, die einen dann eigentlich an die richtige Stelle dirigiert. Ich würde einmal damit starten, zur Hausärztin, zum Hausarzt zu gehen und dann ein EKG schreiben zu lassen, einfach um sicher zu gehen, was das vielleicht war. Und wenn die Allgemeinmedizinerin, der Allgemeinmediziner es dann als notwendig erachtet, kann man dann auch sich beim Facharzt einen Termin ausmachen und einmal ein Langzeit-EKG durchführen lassen und schauen, was der Herzrhythmus so macht. 24 Stunden über.
Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Vorhofflimmern und Herzstolpern? Weil das hört man auch immer wieder.
Ja, Herzstolpern ist so ein bisschen das Symptom generell. Also wer Vorhofflimmern hat, kann Herzstolpern verspüren. Aber Herzstolpern wird oft auch als Synonym verwendet für Extrasystolen, für Extraschläge. Und hierbei handelt es sich einfach um zusätzliche Herzschläge, die auch unvermittelt kommen, die auch unangenehm sein können, die aber meistens auch harmlos sind, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz gehört einmal das Herz dann ordentlich abgeklärt von einem Facharzt oder einer Fachärztin.
Und zumindest auch mal zur gesunden Untersuchung zu gehen. Vielleicht ist es auch mal ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Das schadet auch nicht so, diese jährliche gesunden Untersuchung zu machen ab einem gewissen Alter.
Absolut. Jährliche gesunden Untersuchung, regelmäßig Zahnarzt, Augenarzt, ab und zu der Internist, die Internistin. Wichtige Sache.
Genau, einmal durchchecken zu lassen.
Das Auto steht mal auch zum Pickerl und lässt immer durchschauen. Service gehört auch beim menschlichen Körper dazu.
So ist es. Sie haben vorher einen Aspekt noch angesprochen, vielleicht können wir auf den noch ganz kurz eingehen, und das ist das Thema der Luftnot. Was hat denn das mit dem Herzen zu tun?
Luftnot ist ein sehr häufiges Symptom, eines der häufigsten überhaupt bei uns in der Notaufnahme des Klinikums. Das bedeutet einfach, die Patienten bekommen nicht genug Luft, wie der Name schon sagt. Und es ist dann für uns oft die diagnostische Schwierigkeit, woran liegt das? Es gibt natürlich Lungenprobleme, es gibt auch Probleme wie Eisenmangelerkrankung, wo man zu wenig Blut hat und das Blut transportiert den Sauerstoff. Aber oft sind einfach auch Herzerkrankungen dafür verantwortlich. Es könnten Herzklappen undicht sein oder verkalkt. Es könnte, wie gesagt, eine Herzschwäche vorkommen. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Und es könnte auch Durchblutungsstörungen im Herzmuskel geben, die diese Luftnot bedingen.
Und das heißt, wenn ich diese Luftnot verspüre, auch am besten einmal abklären lassen, woher es denn überhaupt kommt?
Auf alle Fälle. Einmal abklären lassen ist eine gute Sache. In den meisten Fällen findet sich dann eine Erklärung. Oft ist auch Stress ein häufiger Auslöser. Das sollte man nicht vergessen, dass diese Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaft für uns doch auch psychisch anstrengender ist, als wir es uns eingestehen wollen. Und viele Patienten sitzen bei mir in der Ambulanz oder in der Ordination, die sagen, ich bekomme keine Luft, und in Wahrheit passt eigentlich was anderes nicht. Es passt in der Familie nicht, am Arbeitsplatz oder sonst irgendeine Belastung. Und dann hat man auch subjektiv das Gefühl, einen Reifen um die Brust zu haben.
Aus Ihrer Praxis herausgesprochen, wie viele Menschen schaffen sozusagen den Turnaround von einer, sagen wir mal, Herzerkrankung im breitesten Sinn und schaffen es, dass sie wirklich ein gutes, langes Leben trotzdem haben, weil sie etwas verändern, weil sie die richtigen Medikamente bekommen, vielleicht eben einen Stent und so weiter?
Also ich sage immer zu meinen Patientinnen und Patienten, wir sind ein Team. Und was ich beitrage, ist die wissenschaftliche Expertise, die medizinische Expertise und die gute Behandlung, State of the Art. Was die Patientinnen und Patienten beitragen müssen, ist erstens, dass sie die Therapien einnehmen. Zweitens, dass sie mir sagen, wenn irgendeine Therapie nicht gewünscht ist oder was nicht funktioniert. Und drittens, dass sie alles dafür tun müssen, dass der Gesundheitszustand sich verbessert. Und das ist einfach Bewegung, Gewichtsabnahme und so weiter. Und das sind alles Dinge, die sind machbar. Und ich rede dann oft Klartext. Das ist manchmal hart, aber es hilft vielen. Und ich habe sehr viele positive Beispiele, die es wirklich geschafft haben, sehr viel abzunehmen, Sport als Bewegung zu integrieren. Und wenn es nur Rücken-Yoga zwischen der Arbeit ist oder in der Früh, bevor der Tag startet, all das ist gut für die Gesundheit.
Also vielen Dank jetzt mal für diesen groben Überblick. Ich glaube, wir haben einige Themen schon drin gehabt, aber wie wir es am Anfang auch gesagt haben, wahrscheinlich könnte man 5 Folgen machen, wenn wir alles in die Tiefe besprechen möchten. Jetzt habe ich zum Abschluss eine Frage an Sie. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Fast täglich Sport. Und wenn's
das
nur,
hat jetzt sein müssen,
ja, es
oder?
Hat sein müssen, es ist wenig überraschend, aber generell bin ich, glaube ich, relativ durchschaubar. ja, es ist Sport. Ende.
Das nehmen wir so mit. Sie sind nicht der Einzige oder die Einzige, die das sagt am Ende dieses Podcasts. Ich sage danke für diese wirklich spannenden Einblicke. An dieser Stelle verweise ich immer auf den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten für alle, die sich rund ums Thema Gesundheit informieren möchten. Hier ist wirklich ein bunter Strauß an Themen, jeden Mittwoch in Print und natürlich auch online auf Nachrichten.at zu finden. Alle Podcast-Folgen gibt's auf nachrichten.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen gerne auch mal nachhören. Wir haben ja gehört, Vorsorge ist so wichtig. Also wir haben zum Thema Darmgesundheit und Augen und so haben wir ja auch schon alle möglichen Folgen auch aufgenommen. Hier gern einmal reinhören. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.